Rethink Agriculture – Von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden.
Diesmal spreche ich mit dem Landwirt Lorenz Meyer aus Österreich, genauer gesagt aus dem Trockengebiet, aus dem Weinviertel in Österreich, ein bekannter Mann in der Szene der konservierenden Bodenbearbeitung und dem Fokus auf Boden in der Bewirtschaftung, im Ackerbau. Wir sprechen über das Thema, wie funktioniert Kartoffelanbau, wenn man Erosionsschutz betreiben will, wenn man bodenschonend arbeiten will, wenn man versucht, den Boden zu erhalten. Wir sprechen genauso aber auch viel darüber, wie Kultan bei ihm funktioniert, welche Zukunft das in Österreich hat, was es braucht dafür und was es schon dafür gibt. Wir sprechen aber auch über seinen Rapsanbau und viele, viele interessante Themen. Wenn all das dich interessiert, dann bleib dran und hör rein im Podcast mit Lorenz Meyer.
Also herzlich willkommen, Lorenz Meyer, Landwirt aus Niederösterreich, aus dem Weinviertel, ein langjähriger Pionier, was die konservierende Bodenbearbeitung betrifft, was Versuche mit Direktsaat, aber auch eben Kartoffelanbau betrifft, und bin schon gespannt, was wir von dir hören können. Danke, dass du die Zeit nimmst. Lorenz, vielleicht machst du mal einen groben Umriss vom aktuellen Betrieb, wie der jetzt steht, und dann sprechen wir über die Geschichte, wie du da hingekommen bist.
Mhm. Servus Christoph, ja, herzlichen Dank, dass ich heute bei dir da sein darf. Also unser Betrieb liegt im Korneuburger Bezirk, wie du richtig gesagt hast, im Weinviertel, genau gesagt da in Steinerbrunn. Wir sind da im Hügelgebiet zu Hause, das heißt, es geht bergauf, bergab, haben natürlich auch die Tatsache, dass wir mit 500 mm Jahresniederschlag auskommen müssen, und so wie es jeder kennt, die Klimaveränderung natürlich eins von den ersten Punkte ist, die bei uns vollschlagend wird, mit den langen Zeiten, wo kein Niederschlag fällt und dann oft extrem Niederschläge. Wir wirtschaften auf unserem Betrieb, ich sage wir, sind das meine Frau und zwei Töchter, die ich habe, die schon fleißig mithelfen, und genauso auch immer noch die Eltern am Betrieb mit anbocken. Bewirtschaften da 120 Hektar, wo der Schwerpunkt in der Erdäpfelproduktion und Zuckerrüben liegt und natürlich Getreide, Mais, Raps noch in der Fruchtfolge ist und wir intensiv auf dem Zwischenfruchtanbau liegen. Genau aus dem Grund, weil wir Frühjahrszeiten immer Themen im Hügelgebiet mit Erosionen gehabt haben. Und so bin ich auf das gekommen, Zwischenfrüchte, Direktsaaten, Anhäufung bei den Erdäpfeln, um Erosionen zu verhindern, um unser wichtigstes Gut, unseren Grund und Boden auf unseren Feldern zu halten.
Mhm. Und wenn man die ein bisschen schon länger verfolgt, weiß man, dass du schon vor Jahren da sehr aktiv warst und auch in den sozialen Medien immer deine Erfahrungen geteilt hast. Und so hat sich, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, auch der Verein Bodenleben irgendwie gegründet. Also was waren die ursprünglichen Initiativen? Und womit hast du angefangen, einmal sozusagen den Betrieb umzustehen in Richtung Bodenschutz?
Mhm. Mein erster Zugang war eben das Thema, dass wir, unsere Ortschaft so im Tal drinnen liegt, und da kann ich mich erinnern, seit Kindeszeiten, dass es immer wieder Themen gegeben hat mit Erosion, dass der Ort mit Wasser und mit Boden überschwemmt war, unser Haus auch so liegt, wo da immer Wasser und Erden auch noch in die Garage reingerunnen ist, und das so mit damals der Antrieb war, auch von meinem Vater, was zu machen, wie können wir Boden und Wasser besser von Ortschaft wegleiten. Ja, das war eigentlich der erste Angang, Hochwasser zu verhindern. Und mit den ganzen Themen haben wir dann eben gemerkt, ja, wenn das Wasser nicht davon rennt, ganz logischerweise bleibt es bei dir am Acker da. Wenn es am Acker da bleibt, musst du unterschiedliche Maßnahmen setzen. Wir haben dann mit dem EU-Beitritt und kurz vorher schon mit ersten Begrünungen gemeinsam mit der Agrana damals, mit der Zuckerforschung Tulln probiert, haben da erste Direktsaaten in Zuckerrüben gemacht. Das hat eigentlich überhaupt nicht funktioniert, weil wir die Technik nicht dazu gehabt haben. Haben aber auch immer wieder gesehen, dass das natürlich, habe ich einen Acker gepflügt oder haben wir noch ein Strohmulch genommen, dass das auch einen Unterschied macht. Und ich habe jetzt auch sehr viele Flächen, die seit 96 in Wahrheit überhaupt kein, seit 1996 keinen Flug mehr gesehen haben. Wir haben dann, weil ich gesagt habe, wir haben Erdäpfel auch noch in der Produktion drin, bis vor 15 Jahren sowas circa schon immer vor Erdäpfel gepflügt und bei einem anderen ab 96 immer schrittweise weggenommen. Und mittlerweile seit 15 Jahren rennt eigentlich nirgendwo mehr Pflug auf unsere Felder. Haben aber halt auch die gleiche Thematik gehabt, wie es sicher vielen geht, wenn man sagt, man steigt da jetzt um, macht weniger Bodenbearbeitung. Eher das Thema gesehen, kann ich die Begrünung niedrig halten, da darf nicht viel Aufwuchs sein, dass man mit unseren Geräten da zusammenkommen können. Und mein Zugang war dann, ich habe mir sehr viel angeschaut, Bioforschung Austria, die LOB, die kennen ja sicher alle, die da den Podcast gern da gelesen und in vielen Fachvorträgen auf der einen Seite gewesen, aber auch immer wieder mit Betriebsbesuchen gesehen, wie machen das die unterschiedlichen Leute? Und da sind wir eben dann zu dem Schluss gekommen, ja, die Begrünung muss stark, muss intensiv sein, weil dann haben wir die Lockerung über die Wurzeln, haben die Bedeckung oben, umso länger die dort steht, umso weniger hart ist der Boden und dann funktionieren die Direktsaaten in die Richtung. Und wie du gesagt hast, das habe ich ja wieder die sozialen Medien dann meine Erkenntnisse geteilt, so wie viele andere auch, weil ich dann an den Wickelhofer Franz, an den Josch Zauner denke oder an den Krötschl Franz. Und wir haben uns da in Wahrheit auch über sozialen Medien kennengelernt, haben dann 2018 im Herbst da beim Zauner Josch das erste Mal einen Punkt gehabt, wo wir zusammentroffen sind, gemeinsam auch mit Hans Gnauer, war ich da immer schon viel unterwegs, wo wir gemeinsam in Österreich und Deutschland auch Vorträge gemacht haben. Und da ist dann die Idee entstanden, es gibt die GKB in Deutschland, wir haben die Swiss No-Till aus der Schweiz kennt, da machen wir sowas oder sowas Ähnliches auch in Österreich. Weil wir haben uns untereinander schon austauscht, dass nicht jeder den gleichen Fehler wieder macht, sondern von den Erfahrungen der anderen miteinander profitiert. Und das war einer der Hauptgründe, wie wir den Verein Bodenleben gegründet haben, für bodenaufbauende Maßnahmen eben dort zu setzen und den Schritt Landwirten zum helfen, dass nicht jeder einen Fehler macht. Und mittlerweile sind wir 620 Mitglieder, was mich fürchterlich oder wirklich stolz macht, haben sehr viele Feldtage, haben die Bodenwebinarreihe, die uns sehr bekannt gemacht hat und auch im heurigen Jahr noch vor 4. Juni Wecker noch eine Soul Evolution in Losdorf, wo wir sicher den Feldtag für Bodenfruchtbarkeit in Österreich umsetzen werden, gemeinsam mit der GKB und Swiss No-Till.
Werbung. Hinweis. Wir von Farm to Farm bieten auch Zwischenfruchtmischungen an. Wir haben Standardmischungen und wir haben individuelle Mischungen mit dem Programm Yours to Grow ab 25 Hektar, wo wir abgestimmt und nach den Anforderungen deines Betriebs eine Mischung gemeinsam mit dir entwickeln, produzieren und liefern. Unser Fokus ist immer eine hohe Diversität, eine abgestimmte Diversität. Die Pflanzenarten müssen miteinander funktionieren. Das Saatgut ist immer behandelt mit Biostimulantien und Spurenelementen. All das und vieles mehr findest du auf unserer Website www.farmtofarm.eu und jetzt geht's weiter.
Werbung Ende.
Sehr gut. Und wenn wir dann gleich in die Materie eingehen und du sagst Kartoffelanbau, dann ist das immer auf den ersten Blick ein bisschen so ein Widerspruch. Wie kriegt man das hin, Kartoffel- und Erosionsschutz und nur dazu im Hügelland? Wie hast du die da herangetastet und was ist da der Status quo?
Also es waren nicht die ersten Punkte. Wir haben einmal da angefangen über den Raps, über die Zuckerrübe, wo wir dann direkt gesagt gemacht haben, Mais funktioniert sowieso ganz easy und leicht. Und dann zu den Erdäpfeln hin, ja, wo wir bei den Erdäpfeln am Anfang, wie ich vorhin gesagt habe, mit Dreier-Varianten gefahren sind, dann im Herbst noch irgendwo gockert, dann das ein bisschen umdreht, vorher gockert, dann die Begrünung da stehen gehabt und im Frühjahr nach einer Festbodenbearbeitung gemacht haben. Weil die Erdäpfel überhaupt nicht ohne Bodenbearbeitung funktioniert es nicht, dass ich es im Boden reinlegen kann. Was wir aber gleich von Beginn an weggesehen haben, umso stärker die Begrünungen worden sind, umso saugfähiger waren die Dämme nachher. Wir haben da intensiv gearbeitet mit Öllein. Das war ein super Material, wenn ich mal sage, wenn ich das in den Damm einarbeitet, ist das wie ein Gitternetz, das ich in die Fassade einziehe und die Dämme waren stabil. Da haben wir mal so ein Niederschlagsereignis gehabt, wo es beim Kollegen daneben überall alle Dämme durchbrochen hat und bei mir beim ersten angestanden ist und dann entlang das Wasser runtergerannt ist. Nur ist halt der Öllein da eine Herausforderung zum Legen, wer damit schon gearbeitet hat, kennt es. Das funktioniert super bei Direktsaat in Rübe, funktioniert super bei Direktsaat im Mais. Aber bei den Erdäpfeln, wo ich eben diesen Eingriff in den Boden trotzdem brauche, geht das nur zum Mittag, wo es wirklich dann heiß ist und du kommst zu sehr viel wenigen Zeiten, wo du legen kannst. Deshalb haben wir den aus der Begrünung wieder rausgenommen, haben es trotzdem noch sehr vielfältig. Aber wir haben noch immer das Thema gesehen, dass eben durch diese Dachrinnenform, wie die Dämme ausgebildet sind, unten das Wasser davon rinnt in der Talsohle. Und da ist der Günther Haslinger, der ist ja bei uns aus der Nachbarwirtschaft, hat da die ersten Ideen gehabt, mit so Zwischendämme das zu machen. Da hat man ja einige Jahre daheim am Betrieb nachher die Erdäpfel gelegt, weil wir gesagt haben, das macht Sinn. Da gehen wir wirklich drauf hin und wir machen im Wald jetzt so alle 50 Zentimeter oder 60 Zentimeter im Abstand in der Darmsohle kleine Häufchen hin und machen somit zigtausende Auffangbecken pro Feld. Aber nur die Häufchen allein ist noch nicht der Schlüssel des Erfolges, weil wenn es dann das Regen anfängt, ich habe nur so ein Erdendolling, schwappt man das weg. Durch unsere Begrünungsmasse, die wir trotzdem vorne legen da haben, ist da natürlich auch organisches Material drin und die sind schon stabiler. Und was wir zusätzlich noch machen, ist, wir streuen da Hafer gleichzeitig mit ein in die Reihen. Dieser Hafer durchwurzelt diesen Zwischendamm, weil da wird er natürlich dann kompakter reinkommen, weil das der bei der Aufhäufung Erden mitnimmt. Durchwurzelt es, stabilisiert es und das sind dann wirkliche Staumauer, Bauern, wenn es zum Regen anfängt, rinnt das Wasser nicht davon. Was zwar wesentliche und wichtige Punkte hat, das Wasser kommt nicht irgendwo in der Talsohle zu Überland, also in der Sutten unten zu Überlandungen, wo es nachher zu Fäulnis führt. Und es fällt uns auch nicht am Berg oben. Das heißt, da in der Höhe oben haben wir Wasser noch zur Verfügung und können damit wirklich gute Qualitäten und gute Erträge erzielen. Ganz gefreut tue ich mich, wenn wir heute die Aufnahme haben. Ich habe vorgestern auch den goldenen Erdäpfel gewonnen. Das ist eine österreichweite Ausschreibung. 180 Teilnehmer, teilnehmende Sorten hat es gegeben. Die werden auf Geschmack, auf Aussehen und auf Kocheigenschaft da kontrolliert. Und mit dem ersten Platz sehen wir da, dass wir da wirklich was richtig machen, was man geschmacklich angespürt. Natürlich hast du bei der Erdäpfelke immer wieder das Thema, wo viele sagen, ohne Bodenbearbeitung oder mit weniger Bodenbearbeitung kommt der Rotwurm. Ich weiß nicht warum, ich habe da wenig Thema damit, also dass wir gar keinen haben, das kann ich keiner sagen, ja, aber wirklich sehr wenig Thema damit und ich habe vor 2 Jahren dann Ackerflächen dazu gekriegt, die immer in der klassischen Bewirtschaftung bewirtschaftet worden ist, mit wenig Begrünungen bis fast gar keine und immer gepflügt gewesen ist und habe da vor 2 Jahren dann Erdäpfel raufgebaut und habe das erste Mal wieder gesehen, was ein Rotwurm wirklich heißt. Ja. Also ich habe die Erkenntnis, so wie wir das machen, mit eher wenig Bodenbearbeitung, intensive Begrünungen und trotzdem sehr wenig Problem mit dem Drahtwurm. Ich habe da mit der Katharina Wechselberger ein paar Mal geredet, an was kann das liegen? Ist das, weil der Boden von Haus aus feuchter ist und da drinnen natürlich Pilze entstehen können, die Larven dann schon angreifen, wenn die Eier reingelegt werden vom Drahtwurm? Oder ist es unattraktiv für die Schnellkäfer, in diesem Bestand abzulegen? Ich weiß es nicht. Ich klopfe nur auf Holz und bin wirklich froh, dass wir in den Systemen den Drahtwurm wenig Problem haben, trotzdem Boden zurückhalten können, Wasser zurückhalten können und mit guten Qualitäten und guten Erträgen wirtschaften können, so bei uns im trockenen Hügelgebiet.
Das war natürlich das erste Frage, die gekommen war, dieses Megathema, gerade Drahtwurm in Österreich, das ist ja, glaube ich, für viele Kartoffelbetriebe ein riesen Problem. Ne? Und du sagst, das funktioniert jetzt. Was hältst du von dieser, oft ist die Herangehensweise, zu sagen, okay, man kann das über Pflanzenernährung ein bisschen steuern. Glaubst du, das auch eine Rolle? Hast du da irgendeinen besonderen Fokus, was jetzt da die Düngung betrifft, Blattdüngung und bei den Erdäpfeln oder im Vorhinein? Gibt es da Faktoren, die das vielleicht auch beeinflussen könnten?
Ich muss da ehrlich zugeben, ich habe da mich gleich von der Schule weg sehr viel mit diesen Themen beschäftigt, unterschiedliche Ernährungsmaßnahmen über Blattdünger und Ähnliches. Momentan bin ich von denen weggekommen. Ich mache da klassische Düngung, wie es die meisten Betriebe machen und habe da auch keine Unterschiede erkennen können. Ja, der Zugang ist für viele, sehr viel Bodenbearbeitung zu machen, um den Drahtwurm wegzukriegen, das spricht nach der Getreideernte, da oft einzugreifen, die Gelege zu zerstören. Aber ich halte da nichts davon, ja, weil ich da 10-mal umwurlt und nachher nur mehr Staub habe und dann bei Erosion das alles davon bringt, ja, dann glaube ich, ist kein Drahtwurm mehr da, weil der auch weggeschwommen ist, die Eigelege, aber ich glaube, das ist nicht unser Sinn, wie wir Landwirtschaft betreiben sollen. Je nachdem, wie viel Stroh wir nach der Ernte haben, fahre ich nach der Ernte mit einer Kurzscheibenecke einmal drüber, aber sonst im Großteil geht es entweder nach der Getreideernte gleich die Begrünungsanbau oder eben einmal, zweimal überfahren mit einem Kurzscheibenecke und dann der Begrünungsanbau. Und ich glaube, diese eine Maßnahme, wo ich da drüber fahre, zerstören wir auch die Eigelege auf diese paar Zentimeter, sollten wirklich auch da sein. Aber dann hilft uns mehr das Meerwasser, das uns im Boden zur Verfügung steht. Und vielleicht ist es meine persönliche Schlussfolgerung daraus, dass wir dort mehr Pilze, positive Pilze im Boden haben und die den Drahtwurm entgegenwirken. Weil sonst kann man das nicht vorstellen, warum wir da wirklich sehr gut davon kommen aus der Geschichte. Mhm. Aber es ist halt wie in vielen Bereichen, es braucht das ganze System, ja. Ich tue auch immer wieder, wenn ich im London Zuckerrüben in Direktzeit anbauen und der sagt, ja, ich habe da eh nichts gemacht und mach mal Direktzeit her und dann kommst du hin und siehst so 5 cm hohe Begrünungspflanzen. Da funktioniert das System nicht. Man darf nicht nur die Saarmaschine tauschen, sondern man muss im Kopf da umschalten. Man muss das ganze System anders angehen. Sei das jetzt da begonnen bei der Herbizidauswahl im Getreide, dass ich da hinterher mir nicht Probleme mache, nachher mit Begrünungspflanzen das ganze Stroh gut verteilen bei der Ernte auf dem Feld und die Begrünung zeitig reinbauen und das aber über die ganze Fruchtfolge und eigentlich über den ganzen Betrieb fahren, bei ein Jahr vorher eine Maßnahme zum Setzen, ist da viel zu kurzfristig, aber das wissen wir ja alle in der Landwirtschaft. Wir denken da über Generationen und über Jahre.
Ja, und dieses System, bei den Kartoffeln gibt es ja dieses Cut and Carry, dass man quasi mulch mit dem Düngerstrahler aufstrahlt. Hast du mit dem schon mal beschäftigt? Was hältst du davon?
Das kenne ich auch, das aus Agrarversuchen im Stärkebereich. Ist sicher eine voll coole Sache, ja, wenn du das hast. Ich bin da in der klassischen Ackerbauregion dann daheim. Das heißt, Grünschnitt trocken oder irgendwas ähnliches, was ich von Bäcker nehme und dort hinführen kann, fällt bei uns. Ich habe im Wald die Geräte nicht, aber darum geht's mir, ja, weil mit alles, was ich Boden bedecke, habe ich natürlich einen kühleren Damm. Der heiße Damm macht uns im Sommer ja eh immer wieder Probleme. Wir probieren das halt über den Aufwuchs bei den Begrünungspflanzen mit dieser Zwischenbegrünung mit dem Hafer, weil dann habe ich auch schneller wieder diese reingeschlossen und natürlich noch einen guten Kartoffel, Krautkartoffel, doch noch im Boden da eher kühler zum Halten. Kartenkehre hätte mir voll taugen, aber passt mir, weil ich keine Tierhaltung am Betrieb habe, noch nicht so richtig rein, weil ich nicht weiß, wie ich damit die Pflanzen und in weiterer Fruchtfolge dann umgehe.
Und Krankheitsdruck bei den Kartoffeln, hast du da irgendwelche Beobachtungen, dass da, gibt es da auch Zusammenhänge oder sagst du, da ist weder im positiven noch im negativen Unterschied zu den quasi konventionell bewirtschafteten Betrieben rund um?
Das Einzige, was man wirklich sieht, und das habe ich vorhin schon erwähnt, ist, wenn es mal in Staulagen das ganze Wasser zusammenrinnt, habe ich dort noch an einer Periode, wo wirklich viel Niederschlag ist und die Temperaturen für Kraut und Knollpfeile passen, hast du ein früher Thema gehabt in dieser Staulage. Dadurch, dass wir dort jetzt keine Überlandungen mehr haben, keine Überschwemmung mehr haben, haben wir das weg. Aber sonst sind wir in der klassischen Abfolge mit drin, sei es jetzt bei den Fungizide oder bei den Insektiziden, wie es bei allen anderen Betrieben ist. Was wir halt schon immer wieder machen und das dann mal über den Verein auch verbreiten, ist Pflanzenschutzmittel, Wasser dementsprechend konditionieren, schauen, dass wir einen optimalen Zeitpunkt erwischen bei der Ausbringung. Wir nutzen da sehr viel Technik, wie zum Beispiel das Smartfarm und die Apps dazu, die uns nachher bei der Pflanzenschutzausbringung helfen. Und natürlich das Wissen auf dem pH-Wert, stelle ich mich bei Waffenprodukten, die ich dann in mein Gerät einfüllen, dann dementsprechend ein, dass ich die beste Wirkung zum optimalsten Zeitpunkt dann habe.
Mhm. Wenn wir dann sozusagen über die Direktsaat im Sinne von in die Begrünung einbauen reden, hast du gesagt, bei der Zuckerrübe und beim Mais machst du das. Und du hast gesagt, Mais ist sowieso kein Problem. Da gibt es jetzt viele, die sagen, gerade beim Mais ist es ein Problem, weil da habe ich eine schwächere Jugendentwicklung, der Boden ist noch kühler und so weiter. Machst du da Unterfußdüngung oder welche Maßnahmen setzt beim Mais, dass das für die so gut funktioniert?
Mhm. Du, ich habe mir das ein paar Jahre angeschaut. Unterfuß habe ich auf meinem Gerät nicht um, aber ein Mikrogranulatstreuer und habe da Phosphorbeton in die Saatrille damit reingegeben. Ja, bei den, wenn ich im Land baut habe, habe ich das ein paar Mal probiert. Flächen, die schlecht phosphorversorgt sind, zeigen da sofort Wirkung. Wirklich gute Wirkung. Wenn du generell mit der Versorgung gut unterwegs bist, habe ich da eigentlich relativ wenig gesehen. Was ich schon aufpasse, ist, ich schaue, dass ich eher Sorten habe, die eine zügige Jugendentwicklung nehmen. Weil das stimmt, wenn ich den Boden nicht bearbeite, wärmt sich das langsamer auf. Ich bin nicht einer, der am ersten Tag dabei ist, sondern wirklich auch schaut, dass wir die Bodentemperaturen haben. Auf der einen Seite, weil wir jetzt erst noch mit Erdäpfel legen und andere Dinge Arbeit haben. Auf der anderen Seite, weil das schon Sinn macht, da hier in ein bisschen wärmeren Boden reinzulegen. Ja, die Jugendentwicklung ist ein bisschen hinten, holt es aber noch hinterher immer wieder auf. Und der große Vorteil, das sehe ich dann immer wieder bei der Ernte, dadurch, dass es Wasser, und das ist immer der entscheidende Faktor bei uns, am Feld bleibt. Und wir, irgendwann haben wir diese Gewitter, sei es im Juni am Anfang oder noch im Juli, August. Und wenn da dann in der wichtigen heißen Zeit, wenn dann 20, 30 Millimeter innerhalb kürzester Zeit kommen, die davon erinnern, war es bei der Jugendentwicklung vielleicht hinten spätestens doch, wo ist das bei Weitem noch auf, weil das Wasser der limitierende oder der wichtigste Faktor dann ist.
Die Böden sind tendenziell leichter oder hast du auch schwere Böden dabei, wo es dieses Thema gibt, dass die Sodrin nicht zumacht oder die Seitenwind verschmiert sind?
Wir arbeiten auf schluffigen Lehm und lehmigen Schluffböden. Die neigen halt sehr stark dazu, wenn Regentropfen aufpratscht auf dem Boden, ja, dass der komplett zu und dicht macht, ja. Was auf der einen Seite eine Nachteil hat, dass das Wasser davon rinnt, auf der anderen Seite eine Nachteil hat auch, dass der Luftaustausch nicht funktioniert. Ja. Deshalb ist hier die Bedeckung wichtig und wenn ich den Luftaustausch habe, hilft mir das bei der Erwärmung auch. Was mache ich mit dem Schlitz? Natürlich gibt es da hier und da das Thema, kriege ich den nachher richtig zu. Ich habe vier verschiedene Schließrollen in Wahrheit bei uns auf dem Seegerät oben. Jetzt seit voriges Jahr da die Thompson Wheels, was da diese zackigen Finger eisenmäßig, die da eingreifen und da kannst wirklich, da bringst du das immer zu, ja, aber wenn wir Versuche machen im Planting Green Verfahren oder ähnliches, du bringst dann die Erden rüber und bringst das zu, das funktioniert dann sehr gut. Natürlich, umso höher der Tanggehalt ist, und das sieht man schon auch bei Direktsaat, und dann wird's trocken, kann es da passieren, dass da diese ganze Saatrille noch aufreißt. Das ist eine Herausforderung in manchen Gebieten. Das kenne ich zum Glück bei mir auf meinen Betrieb, auf meinen Feldern nicht. Aber wenn ich es irgendwo angebaut habe, habe ich das schon immer wieder mal erleben dürfen. Ja. Deshalb ist wichtig, den Boden, wenn ich da reinbaue, auf der anderen Seite fuhren mit den Sternräumen ein bisschen das Material wegzugeben. Ich habe eine Kutterscheiben dann oben, die man den Boden dann auf diese wenigen Zentimeter lockert. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil nachher bei der bisschen schnelleren Erwärmung. Dann muss ich das Kernl gescheit in den Boden reinbringen und andrucken. Und dann ist es wichtig, eben die Erden raufzubringen. Und weil ich vorhin die Kutterscheiben habe, geht es schon viel leichter, hinten Erden hinzubringen. Mit dieser Damsenwilde brauchst du wirklich nur dann, wenn du in einen Rocken zum Beispiel, in einen Grundschnittrocken reinfährst, weil der mit dem Wurzelwerk die Erden sehr gut festigt, und dann bringst du das nicht rüber. Oder in Wahrheit auch, wenn du dann unterwegs bist, wo man oft kein Mais sehen sollte, weil der Boden doch ein bisschen zu feucht ist, aber das nächste Gewitter schon wieder am Himmel oben steht, dass du dort nachher wieder Erden reinbringst. Das habe ich, im letzten Jahr war das ja eine Herausforderung, und da haben wir ja doch ein paar Versuche in den unterschiedlichen Gegenden angelegt. Da haben wir das kennengelernt, dass uns da die Damsenwilde dann helfen. Ja.
Und Mais und Schnecken sind auch immer wieder ein Thema, weil möglicherweise bei den Zuckerrüben auch. Hast du da schon mal Probleme gehabt, und wenn ja, welche Maßnahmen?
Genau, also in unserer Gegend im Normalfall nicht. Ja. Wir sind im Trockengebiet, 500 mm Jahresniederschlag, in manchen Jahren bis Anfang Juni nicht einmal nach 100. Also da sind die Schnecken keins bis ein sehr geringes, bis kein Problem. Die Versuche, was ich vorhin gesagt habe, was wir angelegt haben, haben wir ja für den Feldtag voraussehen. Letztes Jahr ein bisschen Burg angelegt, das haben wir natürlich schon im klassischen Feuchtgebiet. Und da haben wir das Thema gesehen, ja, wo diese Direktsaaten waren, vor allem mit Grundschnittrocken und ähnliches, dass hier die Schnecken schon gewerkt haben, da gehört ein Klärschneckenkorn wahrscheinlich oder ziemlich sicher hinten beim Granulatstreuer mit rein, dass man das gleich ausbringt bei der Saat. Aber das kennt man ja, wer LOB oder ähnliches liest, dass das viele Betriebe so machen, gleich bei der Saat das dementsprechend im Feuchtgebiet auszubringen, weil sonst kann es ein Thema werden. Ja, vielleicht generell, wenn wir da den einen oder anderen Schädling anreden, sind natürlich auch die Mäuse immer wieder ein Thema, ja. Wenn du keine Bodenbearbeitung machst, viel Material da hast. Das lösen wir eigentlich schon seit 8 Jahren oder vielleicht schon seit 10 Jahren in dem Bereich, dass wir Julen auf unsere Felder haben. Ja, die stehen bei mir bei jedem Mittelstab, jeden Feld, auf die größeren Schläge auch mittendrin. Ich gebe die auch nicht weg, ja. Die habe ich mir genauso gestellt, dass ich das zwischen die Vorgassen habe, sprich mit der Pflanzenschutzmittelgerät und ähnliches vorbeifahren kann. Beim Dreschen, da bleiben halt dort ein paar Kerntel stehen, das macht ja nichts, da können wir die Vegel und auch die Fasaner dann dort ernähren, das ist eh Ratzeputz weggenommen. Und mit diesen Julen haben wir Bussarde, Turmfalken, Habichte bei uns da, und Mäuseproblematik tritt eigentlich quasi fast nicht auf. Es macht immer wieder schon ein kleines Thema, ich baue ja unseren Raps da in Einzelkorn und direkt Saat dann rein. Beim Raps, wenn du dann nur mit 25, 27 Körner pro Quadratmeter unterwegs bist, können es manchmal zu langsam sein. Nachher die Falken, falls sie wirklich irgendwo da ein Mäusernest entsteht, bei allen anderen Kulturen sehe ich da gar keine Probleme.
Und vielleicht, wenn du schon anfängst, da reden wir gleich ein bisschen über den Raps. Wie ist da deine Strategie vom Sommer bis ins Frühjahr? Da gibt es ja auch oft, also der Rapsanbau in unserer Region, wir sind ja mehr oder weniger in der ähnlichen oder nicht weit voneinander entfernt, ist ja extrem zurückgegangen seit den Neonix-Verboten. Wie gehst du das an? Wie siehst du das Ganze?
Genau, ich habe ihn Raps stabil gehalten, weil er eine Frucht ist, die was man taugt, weil es eine Frucht ist, was du wirklich zeigen kannst, was kannst. Ja. Und das stimmt, ja, wir sind in den letzten Jahren von 60.000 auf 28.000, voriges Jahr waren es nochmal 26.000 Hektar in Österreich her, glaube ich, nochmal weniger hingegangen. Der Raps war generell an der Entwicklung beteiligt, wie wir im Betrieb verhindert haben. Wir haben das gesehen, früher vor dem Raps da eben gockert und dann die Rückverfestigung geschafft und dann eigentlich schlechte Feldaufgänge gehabt, sind dann umgestiegen auf Vorhergruppen vor dem Raps beim Anbau und haben sich da Schritt für Schritt weiterentwickelt. Jetzt mittlerweile machen wir es so, nach der Getreideernte, entweder wenn viel Stroh ist, vorher einmal mit einer kurzscheimigen drüber oder zweimal, seitdem nicht so, ja, und ich sehe, ich kann damit gut umgehen, mache gar nichts, bauen dann unseren Raps, und da habe ich auch zwei verschiedene Herangehensweisen, wo wir in den letzten Jahren ausprobieren, gleich in die Getreidestoppeln rein, entfernen nachher die Unkräuter und Ausfallgetreide sollte eins da sein, mit einem Glyphosatprodukt, und lasse dann nachher schon zügig wachsen. Oder was wir auch in vielen Fällen schon machen, in den letzten Jahren, jetzt ist ja im Öpul auch unterstützt, dass wir es mit Begleitsaaten machen. Das heißt, da muss halt ich mit meinem System zweimal drüber fahren, einmal zuerst mit der Drühsaatmaschine die Begleitsaat anbauen und nachher mit der Einzelkornsaatmaschine, wo wir da auf die 25 bis 27 Kernel pro Quadratmeter sind, dann in Raps ausbringen. Und mir gefällt das wirklich sehr gut. Wir sehen hier in der Entwicklung, du brauchst auf jeden Fall im Herbst, auch wenn du zeitig anpasst, nichts machen, dass du dementsprechend kürzt, weil dort der Konkurrenzkampf da ist. Die gefrieren wunderbar rote Begleitsaaten über den Herbst. Wir sehen auch, dass weniger Druck ist von Erdflow in diese Richtung, weil das normal auch immer, das ist immer ein starkes Thema im Herbst da. Und sicher, dass du ziemlich mit wenig Herbizid auch durchkommst, ja, weil die Begrünung wirklich so dicht ist und das alles abdeckt, dass du aus so einem Ausfallgetreide in vielen Bereichen gar nicht viel machen willst und wenn es notwendig ist im Frühjahr, dann eine Korrektur. Also eine Herangehensweise, was mir voll taugt, wie die Bodenbedeckung haben bei der Ernte des Rapses, siehst du teilweise noch immer unten die Strohschichter, wo das alles gut bedeckt ist und ich glaube, das ist auch die wichtige Aufgabe, wenn er da im Herbst reinkommt. Ich höre dann auch immer von Fühler, ja, wie magst du das mit Gülle oder Ähnlichem, weil ich habe da die Möglichkeit bei uns von der Schweineprüfanstalt Streitdorf rein mit einer Gülle zum Fahren. Da ist ja auch die landläufige Meinung, das muss eingearbeitet werden. Ich mache das eher dann im Herbst ziemlich spät, ja, sprich, oder ziemlich spät im Oktober fahren wir da rein, wo schon die kühleren Temperaturen sind, mit dem Schleppschlauch, wir fahren da auf die großen Rapsen drauf. Du kennst keine Spur mehr, ja. Da kennst gar nichts mehr. Wir haben ja jetzt vor wenigen Tagen mit Kultandüngung ausgebracht und da reißt sehr viel, wenn du auf die Rapspflanzen mit Braderau drauf fährst, dass da sehr viel kaputt wird. Dadurch, dass der Boden stabil ist, durch die wenigen Bodenbearbeitungen, du mit keinem Gerät irgendwo da einsinkst und tiefe Furchen machst, hat das keine Bedeutung. Die wachsen weg und es ist innerhalb kürzester Zeit dann ausgeglichen. Und deshalb auch im Herbst oft immer mit einer Gülle drauf und im Frühjahr dann mit dem Kultandüngungsverfahren Schwefel und Ammonium betonte Düngung. Und dadurch haben wir auch weniger dieses intravenöse Nitrat-Thema in den Pflanzenwecker, weniger Problem, glaube ich, mit Krankheiten und Insekten als gegenüber einer klassischen Düngung, wo die stark Nitrat betont ist.
Mhm. Kannst du mal kurz zurück zur Aussaat vom Raps? Das heißt, du fährst zuerst mit der Drüsaat und gleich unmittelbar danach Einzelkorn Raps oder wie machst du das?
Genau, das ist ein Tag versetzt, ja. Ich fahre alle runter, oder manches fange ich dann am selben Tag nachher an, ja.
Also, und da gehst du aber auf 27 Kerntel und 30 Kerntel.
Genau, richtig, ja. Dadurch, dass wir mit GPS fahren, ich hab die Möglichkeit, weil ich auch zwei Tanksysteme auf der Saatmaschine habe, wo ich die Körner lege, oder die größeren Körner, sprich Ackerbohnen bei mir, auf tiefere Schichten reinfahre, hinten die Feinsämer rein, und GPS-betont probieren wir es halt genau in Raps, die sind auf 25 cm, in Raps baue ich auf 50, dass man da nicht auf der gleichen Reihe, sondern leicht versetzt das Ganze anbauen. Weil wenn du das alles zusammenmischt und hast das alles auf der gleichen Reihe stehen, sehe ich da eine große Konkurrenz und wegen dem fahren wir das da hintereinander. Und vor allem die Entmischung ist da auch immer ein Thema. Ja. Und mit der Einzelkornsaat kannst du wirklich auf diese 25 Kerntel runtergehen, weil halt jedes Korn optimal im Boden drin liegt, noch einmal andruckt wird und auch aufgeht. Das trauert immer mit der Drüsämaschine nicht so weit runtergehen.
Ja, das heißt, und du warst mit dem System mit Begleitsorten insektizidfrei im Herbst?
Auch nicht ganz, ja, aber weniger als, weil es noch immer parallel war. Ich fahre sicher weniger als gegenüber denen, wo ich keine Begleitsorten habe. Ja. Ganz ohne, nein, ist es nicht.
Ja, 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 ja. Aber man merkt, dass diese Begleitsaaten quasi den Effekt haben, den sie haben sollen, dass sie quasi die Erdflehe ablenken oder in irgendeiner Form halt in Raps entlasten.
Ich glaube auch, sie verwirren es. Ja. Sie verwirren es, kennen sie nicht ganz aus. Aber du findest halt trotzdem immer wieder was, wenn du reingehst. Gelbschalen ist immer beim Erdfluss so schwierig, spring da rein oder spring dann daneben vorbei. Aber wenn du schaust und du siehst ein Thema, musst du trotzdem was machen.
Ja, ja, ja.
Ja, sieht mir ein. Blutzenblatt-Wespe ist ja auch immer so ein Thema. Ja, genau, das siehst du in den Begrünungen genau. Auch. Und in manchen Jahren ist die stärker unterwegs, da sparst du dann noch Insektizid nicht.
Ja. Und du hast es schon angesprochen beim Raps. Die Kultandüngung, das ist ein Projekt, das es seit ein paar Jahren gibt da bei uns in Niederösterreich, glaube ich, wo du ja auch da maßgeblich beteiligt warst. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie das entstanden ist und wie weit du jetzt seid am Betrieb?
In Wahrheit, wir haben vor 4 Jahren in Oberösterreich hat es ja die Geräte gegeben gegen die Junikäferbekämpfung und haben gesagt, wir wollen uns das anschauen. Ja, die Idee war, wie können wir mit unseren intensiven Begrünungen, wenn es den Frühjahr oder direkt harten Weizen noch Mais, Ähnliches, wie bringst du den Dünger besser zu den Pflanzenwurzeln? Aber das war eigentlich unsere Herangehensweise, Hauptherangehensweise. Wenn man das klassisch oben Streu, wissen wir, über 10 Verhältnisse werden verringert und es kommt nicht mehr der ganze Dünger dann unten bei den Pflanzenwurzeln ab. Haben wir uns das angeschaut mit Kultan und sehen da vor allem hier im Trockengebiet noch den zweiten riesengroßen positiven Effekt, dass immer flüssiger Dünger, der im Boden einbracht ist, wirkt. Heuer im Frühjahr kann der immer, weil es eh feucht ist, aber im Normalfall siehst du manchmal als beim ersten Mal beim Raps gestrahlt, das war weg, aber die zweite Gabe sind noch immer die weißen Kugel oben gelegen oder noch schlimmer beim Weizen. Bei der zweiten Gabe sind da vom ersten Mal die nicht einmal aufgelöst gewesen. Wenn du dann ganzen April hast mit 7-8 Millimeter, ist das oft eine Herausforderung gewesen. Ne? Das heißt, das war unser Zugang. Auf der einen Seite, wie bringen wir den Dünger zu den Wurzeln, wenn ich oben einen bedeckten Boden habe? Und zweitens, wie können wir im Ackerbaugebiet damit rangehen? Und dann haben wir eben noch die weiteren Vorteile gesehen. Auf der einen Seite mit den Emissionen nach oben, sei es jetzt der Lachgasverluste, wo die Literatur sagt, zwischen 25% und 75% weniger. Das hilft uns ja in der ganzen Landwirtschaft bis hin zur Tierhaltung, wo es nachher keine Optik und Gülekrüm im weitesten Sinne brauchst, weil Lachgas ist ja nochmal 280 mal schädiger, klimaschädigender als CO2. Also hier einen großen Vorteil, alles was wir Richtung Kultandüngung brauchen und auch in dem Bereich, wo es uns bei dem Verlust nach unten in Nitratform geht. Ja, weil der wird ja Kultan, wird das Depot im Boden eingebracht, das ist hochkonzentriert, lässt somit die Nitrosomonas, Nitrobacters im Boden nicht mehr so richtig funktionieren in der hohen Konzentration. Somit findet die Umwandlung in Nitrat nicht statt und wir haben weniger Gefahr in der Abbauschung in den Boden. Wir haben ja im Jahr 2023 die neue NAPV gestartet, gekriegt in Österreich, wo sich ja burgenländische Wasserversorgungsgesellschaft dementsprechend beeinsprucht hat und gleich nach dem Start im Mai ja wieder einen Einspruch gegeben hat. Das ist alles zu zahnlos und zu wenig. Und deshalb sieht man auch, wenn man mit diesen Maßnahmen, alles was wir da setzen, weniger Nitratverluste in den Boden zum haben, sehen wir das als riesengroße Chance, dass uns da nicht gesetzlich irgendwo was aufpumpt wird, wenn wir hier da weiterkommen. Also das ist einmal ein Vorteil für uns, fürs Image in der Landwirtschaft, ja, aber auf der gesetzlichen Basis und pflanzenbaulich eben, ich kriege den Dünger zu meinen Wurzeln hin, das funktioniert auch in der Trockenzeit gut. Die ammoniumbetankte Düngung ist keine, die was ich wie das Nitrat intravenös kriege, deshalb auch weniger Zuckerschwitzen oben auf die Blättern, weniger Anziehung von Insekten und auch mit Pilzkrankheiten noch geringere oder weniger Probleme. Die Zellen kriegen nicht diese starke Länge, weil es also die Pflanzen unten wirklich erwachsen muss und somit auch eine stabilere Standfestigkeit bei Weizen wir feststellen können. Ein Wurzelwerk, das viel stärker ausgebildet ist, haben wir jetzt da immer wieder gesehen mit dem Kultandüngerverfahren, wo es natürlich in der Trockenheit dann in einer folgenden Trockenheit nochmal einen positiven Effekt hat. Also ich sehe da wirklich sehr viele Chancen in diesem Bereich und glaube, wenn wir da österreichweit vorankommen, auch noch Richtung gesetzliche Veränderungen hoffentlich entgegenhalten können. Das ist auch mit der Grund, warum ich mich intensiv eingesetzt habe, dass man niederösterreichweit diesen Beitrag jetzt von 80 Euro bei den Ausbringungskosten, bei die sind, müssen wir ganz offen gestehen, natürlich um circa den Betrag höher, als wenn man klassischer mit dem Düngerstreuer Weizen oder abstreut.
Also technisch ist es, machst du damit beim Maschinenring, glaube ich, das ist eine Gemeinschaftsmaschine mehr oder weniger. Wie rennt das an organisatorisch und was die Themen Befahrbarkeit und Einteilung und so weiter betrifft? Wie rennt das bei dir jetzt in der Praxis an? Und ist das, ab wann kann man sagen, rechnet sich so eine Maschine für einen Betrieb selber? Ist das eine Überlegung von dir oder wie kann sich das quasi in der Zukunft entwickeln?
Natürlich haben wir sich das überlegt. Machst du ein paar Leute miteinander, Gemeinschaft kann bei einem kleinen Gerät funktionieren. Wir waren wirklich damals dankbar, dass wir da die Geräte aus Oberösterreich vom Maschinenring probieren haben können, haben dann mit den örtlichen, bei uns Gerät Hollerbrunn-Horn, das erste Gerät angeschafft haben und dann auf das Thema aufgestiegen sind. Wir schaffen hier auch ja wirklich einen Kreislauf zu schließen, weil das Ammonium, ASL, fällt ja in der Produktion eigentlich als Nebenprodukt oder früher war es ein Abfall, an in Österreich und können das wieder noch in unseren Boden bringen. Das heißt wirklich eine Kreislaufwirtschaft, die da stattfindet. Und das macht eben der Maschinenring Hollerbrunn-Horn oder jetzt heißt eben ja Liquid GmbH, die hier auf der einen Seite die Düngerlogistik machen. Wenn ich jetzt da hergehe und sage, ich will diese und diese Fläche düngen, melde mich an, sage in der Woche will ich, dass auf meiner Fläche gedüngt wird. Und dann war das für mich, ich schicke meine Koordinatendaten hin. Und in Wahrheit bin ich manchmal nicht einmal dabei, weil die finden aufs Feld selbst hin, organisieren sie selbstständig die Logistik, dass der flüssige Dünger herkommt. Ich sage ihnen nur mal, wie viel Kilo N mag ich pro Hektar haben. Und dann passiert die Abrechnung. Ja. Abrechnung ist flächenbezogen, natürlich auch die Zustellung über die Logistik und der Mann, der was unterwegs ist.
Ja, weil es ist ja so, dass wir sozusagen regional in Ostösterreich da sehr stark eingestützt sind auf historisch auf diese auf Kalkam und St. Peter, ist ja in anderen Regionen im deutschsprachigen Raum, arbeiten die ja schon viel mehr mit ASL. Das heißt, diese ganze Flüssiglogistik für Dünger gibt es ja bei uns in der Region nicht. Und das ist halt die Frage, wie sich das entwickeln kann, wenn das System wächst und ja, in der Praxis dann am Betrieb, in zentralen Lagerstellen und so weiter. Weiß nicht, wie siehst du das?
Also momentan funktioniert es gut. Die ersten Jahre war das eine Herausforderung, an Dünger zu kriegen. Darum waren wir ja dahinter, dass wir da wirklich österreichische Kreislaufwirtschaft da was aufbauen können. Ist jetzt da sicher auch eine Herausforderung für jeden, der da was bekommen will, weil die Flüssigdünger fast nicht verfügbar sind. Wo schwebt mir vor? Wir sehen ja in der Schweiz, dass da dezentral ASL entnommen wird aus den Kläranlagen. Weil wir kennen die politischen Diskussionen in der Landwirtschaft, wir sind an allen möglichen Emissionen schuld und denken alle nicht den Kreislauf fertig, was alle Menschen betrifft, sprich der bei der Kläranlage endet. Ja. Und in der Schweiz gibt es da vier Praxisbeispiele schon, wo auf vier Kläranlagen ASL rausgenommen wird. Ja. Da wird nachher das Klärwasser dementsprechend mit der Temperatur erhöht, der pH-Wert erhöht. Dann entsteht Ammoniak und in einem Gegenstromverfahren wird mit Ammoniumstripping da Schwefelsäure dazugegeben und nachher entsteht ASL, ja, dezentral das rauskommt. Wir haben da schon viele Gespräche in Niederösterreich auch mit der IFA eingeführt, weil ich glaube, dass das die richtige Kreislaufwirtschaft für die Zukunft noch Chancen hat und uns auch da einiges an Dünger wieder zur Verfügung stehen wird. Weil man braucht sich da nichts vormachen, die Diskussionen bei den Kläranlagen werden wir kriegen. Da geht der ganze, die biologische Prozess funktioniert so, dass das Nitrat nicht nachher in die Vorflut da drinnen ist, geht dort in die Luft. Und wir werden diese Diskussionen sicher nicht nur führen, wo es um die Güllegrube in der Landwirtschaft geht, sondern auch, was passiert da, wo es uns alle Menschen in Österreich trifft, bei den Kläranlagen, dass das kommt. Und da sehe ich schon eine große Chance, wenn man vorher den Stickstoff über Ammoniumstrippingsverfahren rausholt. Weil es ist ja eh irgendwie absurd. Ja? Wir nehmen Nährstoffe zu uns, scheiden alles, was Stickstoff betont ist, wieder aus, geht bei den Kläranlagen in die Luft und über das Haber-Bosch-Verfahren holen wir es in Linz wieder mit viel Energie raus. Ja?
Ja.
Also diesen Kreislauf kann man mit Sicherheit anders schließen und da ist ASL und dann in der Ausbringung in Form von Kultan sicher ein wichtiger Schlüsselfaktor dazu.
Ja, weil soweit ich das mitkriege, ist er an sich, wie du schon gesagt hast, ist ja relativ schwierig, echtes ASL unter Anführungszeichen zu bekommen. Viele mischen ja dann nehmen AHL und Harnstofflösungen, glaube ich, auch in dem Verfahren. Ne? Das ist ja, was ja durch die direkte Einspritzung, wenn man so will, glaube ich, auch gescheit ist. Aber ideal ist natürlich, wenn man es ammoniumbetont macht, oder?
Genau, wir haben es ja auch, wir sind ein Jahr gefahren, reines ASL, ja. Dann bist du aber mit hohen Mengen unterwegs, wenn du mit 7 Kilo ein unterwegs bist und willst 130 ausbringen, weil das kannst du über das Verfahren über 100 Kilo drüber, weil es ja stabiler Dünger ist. Da sind halt schon einige Liter, was bringst. Deshalb wird es ja jetzt momentan auch mit Harnstoff aufgemischt, damit höhere Stickstoffkonzentrationen drin sind und vor allem auch das Verhältnis besser passt. Ja? Weil da haben wir 7% Schwefel und 7%, also erst mal jetzt nicht schlagen, um ein halbes Prozent auf, aber im gleichen Verhältnis Stickstoff und Schwefel drin gehabt und da hätte man ja ein bisschen zu viel Schwefel dann auf Dauer auch am Boden hingebracht. Also für ein Jahr kein Thema, aber jetzt passt es im Verhältnis auch nachher wieder besser zusammen, ja. Weil jetzt sind wir 18 zu 7 wieder unterwegs und das ist wieder was gut passt.
Mhm. Und das System Kultan in sozusagen Gebieten mit hohen Niederschlägen, wie siehst du das da ist, hat es dort auch die Chancen oder besteht da das Risiko, dass das zu Verlagerungen kommt und der Effekt nicht so ist, wie man es erwartet oder wie im Trockengebiet ganz offensichtlich ist?
Genau, wir schauen sich das ja auch schon 3 Jahre über das Josefinum Research an, wo wir als Verein Bodenleben da Aufträge gegeben haben, das zum Untersuchen, wie stabil ist das Depot. Auch heuer jetzt, da ist bei mir jetzt gerade ein Versuch angelegt worden, wo wir über EEB-Projekte, das über ganz Österreich eben dementsprechend beurteilen können, wie ist es im Trockengebiet, wie ist es im Feuchtgebiet, wie stabil ist das Depot, wie gut hat, welche Auswirkungen hat es dann wirklich auf den Ertrag und auf die Qualität. Was man schon ganz offen dazu sagen muss, es ist natürlich eine Düngung, die im pH-Wert senkt. Das heißt, ob das für alle Gebiete oder in manche Gebiete, wo man das eben ausbringt, braucht es sicher eine Ausgleichskalkung dazu, dass da nicht andere Themen noch im Boden entstehen.
Und wir sind ja eben, ich sage wieder wir, in der Großregion Ostösterreich ein Gebiet, das Qualitätsweizen oder in Deutschland sagt man A-Weizen oder E-Weizenproduktion ist, das heißt hohe Proteine, besondere Sorten. Und das ist historisch auch so, dass wir dann mit zumindest eine dritte Gabe mit Kalkamonsapeta machen beim Weizen, damit wir den Proteinwert steigern. Was sind da die Erfahrungen Mulkultan bei dir am Betrieb oder in dem Projekt?
Ich sage es von mir im Betrieb, das erste Jahr haben wir das probiert, 130 Kilo N über Kultan, 160 daneben klassisch gestreut über drei Mal, wo ich ertraglich genau auf dem gleichen Niveau war, obwohl wir 20% einsparen haben können, und 0,4 war der Proteingehalt niedriger. Das hat 21 so funktioniert, war 22 so in dem Bereich, 23 haben wir gesehen, es steht auch wirklich gute Ernte hervor und wir haben dann die Qualitätsdüngung natürlich, wo sie im Bereich des Möglichen waren, gemacht. Wir haben da Terrazzo zur Verfügung genommen, der das kennt, also um der flächenspezifische Ausbringung zu machen, satellitenbasiert, unterstützt das zum Düngen und da war es auch nicht gegangen. Ja, nur mit einer Gabe 2023 bei den Erträgen, die wir dann gehabt haben, auch im Trockengebiet, hast du unbedingt die Qualitätsdüngung gebraucht, 22 und 21 ist ohne dieser Düngermaßnahme gegangen. Und du sprichst das ja auch nicht. Ja, wir sind ein Gebiet, das auf Qualitätsweizen in der Produktion ist. Auf der einen Seite haben wir die NAPV, die uns ja da wirklich vor den Prozentgrenzen bzw. Ertragsgrenzen dementsprechend bremst. Deshalb sehe ich das da schon als gute Kombination, wo ich wirklich mit 20% weniger N auf dem gleichen Ertrag und einem gleichen Qualitätslevel unterwegs sein kann, sehe ich das gut in der Kombination noch in unserem Gebiet mit dem vorbeugenden Grundwasserschutz, weil uns das ja in der Saldo mitnehmen, wo ich um 20% weniger bin. Ich habe im Prinzip voriges Jahr überhaupt keinen einzigen Saldo irgendwo mitgenommen. Hier eine große Möglichkeit auch noch habe. Und was für mich auch noch in diesem ganzen Konzept mit dazugehört, ist das einmal Gütesiegel, wo wir ja sehen, dass wir Weizen mit hohen Proteinwerten ja Richtung Italien verkaufen und wenn wir jetzt vor Kreisläufe schließen, wenn wir noch Mahl- und Qualitätsweizen eher in diesen Bereich kommen und diesen zu guten Preisen zu den österreichischen Mühlen dann hinbringen können, glaube ich, ist das ein richtiges Konzept, das uns hilft und im Prinzip ausschlaggebend da war die NAPV und als Antworten geben können, Kultandüngung im Gewässerschutz mitzumachen, um hier den Ausgleich auch auf den Betrieben zu haben und noch ein Produkt zum Vermarkten, das in Österreich noch Anwendung in der Mühlen, in der Vermahlung findet.
Na, sehr cool, ja. Ein Thema vielleicht, das wir noch kurz ansprechen könnten, waren die Zuckerrüben, die sind ja auch ein wichtiger Part auf deinem Betrieb. Kannst du uns da ein bisschen was über deine Strategien, wie du die Kultur führst, sagen? Und ich glaube, du bist ja auch bei einer Holmer, einer Ausnehmergemeinschaft dabei, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, im Brandner Christoph und die, wir haben da zu zweit ein Lohnunternehmen, wo wir Rüben ernten. Und somit ist ein Schwerpunkt auf unserem Betrieb. Aber das war es schon immer, weil das eine Kultur war, die mir von Kindheit auf getaugt hat, wo ich da mit meinem Vater schon immer unterwegs war. Und wie ich da gesagt habe, ich bin 82 geboren und 95 da die Versuche mit der Zuckerforschung haben mich damals schon interessiert, die ersten Begrünungsmaßnahmen und dann da Rüben reinzubauen. Wir haben dann sicher lang gemacht Mulchsaaten, weil das eben mit der Direktsaat technisch nicht funktioniert hat. Hat man dann, wie es die ersten Geräte dann gegeben hat, von einem Kollegen dann auch in Direktsaat die Zuckerrüben bauen lassen und haben mittlerweile jetzt 8 Jahre selbst da Sägeräte, wo das ganz gut funktioniert. Wie geht es an? Bei der Zuckerrübe wirklich watschen einfach, wir ernten unseren Weizen im Sommer. Dann hängt die Sämaschine dran und es wird die Begrünung gebaut oder eben, wenn viel Stroh ist oder wenn irgendwo sich das für Unkräuter dort sind, ein oder zwei mehr Überfahrt mit einer Scheibenecke, dann kommt die Begrünung rein und dann wird im Frühjahr die Zuckerrübe da reinbaut. Und da haben wir lernen müssen entlang den letzten Jahrzehnten, dass halt mastige, starke, diverse Begrünungen, die den Boden bedecken, das furchtbar leicht machen, direkt so zu machen, gegenüber dem, wo man glaubt hat, man muss auf die Maschinen aufpassen, da darf nicht viel Aufwuchs in der Höhe sein, dass das Ganze sehr erschweren. Warum? Weil eben der Boden viel zu offen ist, die Sonne drauf einbrütet, der Schnee nachher den Boden hart macht und natürlich auch die Niederschläge dort über den Winter den Anbau zu einer Herausforderung machen. Deshalb starke, intensive, diverse Begrünungen. Ich habe in der Mischung, glaube ich, 15 Kulturen unterschiedliche drinnen. Die lockern den Boden. Wenn du keine Bodenbearbeitung machst, da brauche ich auch nichts dazu. In Christoph brauchen wir Wurzeln, die uns helfen und da wirklich den Boden auflockern. Und dann funktioniert das mit dem Anbau sehr gut. Das heurige Jahr war ja wieder so ein Beispiel und dazu ist jetzt aber eigentlich ist ja nichts Schönes, wenn du geerntet hast nach dem 25. Oktober, wo wir die intensiven Regenfälle und Niederschläge gehabt haben und du bist bei einem gefahren, der seine Rüben in Direktsaat baut, ist das super zum Befahren gewesen, kein Thema. Wobei, nochmal, ich sage dazu, also optimale Bedingungen waren ja dann nicht mehr. Bist du aber nur, und ich habe so ein Feldstückel her wieder ernten dürfen, nur zum Nachbarn gefahren, auf einmal hast du nicht mehr gewusst, wie ist die Maschine da längst, ja, wo klassisch Flug war, wo keine Begrünungen dort waren, der Boden in Wahrheit weder fit ist für die starken Niederschläge, weder fit ist für die hohen Temperaturen und nachher auch nicht für die Geräte, weil die ganze Stabilität nachher fällt. Und dort hast du Glasen gezogen und hast nicht gewusst, wie du in der Räder holst und du bist nur, hast nur die Grenze gewechselt. Und ich habe dann gesagt, stimmt's, du hast da eine Begrünung gehabt, direkt hatten und bei dir war vorher klassisch bearbeitet und die haben auch das bestätigt. Ja. Und ich habe auch einen Versuch bei einem Bauernkollegen ernten dürfen, der hat das gemacht mit Tiefenlockerer, Pflug und Begrünung und Pulksaat in Anbau und das waren auf ein paar Spuren und da hat man keiner Sorgen gebraucht, wo der Pflug gerannt ist. Ja. Das hast du gesehen bei der Ernte.
Ja. Na gut, ich glaube, das ist ein guter Abschluss für unser Gespräch und wir werden, glaube ich, spätestens anknüpfen daran im Juni bei der Soil Evolution.
Oder spätestens, genau.
Lorenz, ich bedanke mich dafür, dass du die Zeit genommen hast und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Christoph, dir alles Gute. Bis demnächst. Bitte.
Danke.
Rethink Agriculture. Von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.